VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Einen wunderschönen guten Morgen hier an der Bühne, auf der Bühne, Forum Autoren at Leipzig in Halle 5. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich freue mich, dass sie da ist, die Erfolgsautorin Nina George. Einen großen Applaus bitte. Wir müssen einen Auftritt schon inszenieren, denn tatsächlich, ihr letztes Buch war der große Erfolg. Sie hat aber schon sehr viele andere Bücher geschrieben. Und jetzt das neue, das Traumbuch, das wir hier haben, das Sie auch hier hinten sehen, das jetzt vor wenigen Tagen erschienen ist. Und du hast mir gesagt, es ist natürlich so eine Standardfrage, aber es liegt irgendwie auf der Zunge, bei über 30 Übersetzungen deines letzten Titels, bei diesen Riesenerfolgen könnte man doch irgendwann sagen, so, jetzt ist eigentlich egal, was kommt, jetzt können sie auch mein Buch zerreißen. Aber du sagst, du warst trotzdem wahnsinnig aufgeregt.
Und ob ich aufgeregt war. Und man kann die Sachen natürlich nicht lassen. Erstens sagt mein Finanzamt, nein, liebe Frau George, Sie müssen unbedingt weitermachen. Sie müssen weiterhin regelmäßige Vorauszahlungen leisten. Also ich kann jetzt nicht einfach mir die Füße hochlegen und keinen Erfolg haben. Also das Finanzamt Charlottenburg ist da schon irgendwie sehr streng mit mir. Und natürlich habe ich mir in die Hose gemacht. Wie ist das Buch nach einem großen Erfolg? Und wie vielleicht einige von Ihnen wissen, ich habe direkt das Buch danach geschrieben, was ich eigentlich hätte schreiben sollen. 250 Seiten lang und ich wusste immer noch nicht, worum es geht. Und habe ich das aufgehört und hatte Sorge, dass mir tatsächlich vor lauter Angst nichts wieder einfällt. Also jemand hatte mir gesagt, dass es nicht nur schwierig ist, einen Erfolg zu haben, sondern sich auch dort oben zu halten. Also quasi, dann hat man einmal diesen verdammten doppelten Salto geschafft und dann muss man es nochmal. Das hat mir tatsächlich einen Moment den Schneid abgekauft. Aber irgendwann habe ich mich wieder auf das besonnen, was ich kann. Also ich weiß, dass also ich grundsätzlich
tatsächlich
kann.
Schneid, dass du gedacht hast, ich werde es nicht mehr schaffen, Schreibblockade, dass du gesagt hast, wow, also an sowas kann man gar nicht irgendwie anknüpfen.
Mir fehlte die Tiefe, die Idee, das Persönliche. Das Lavendelzimmer war extrem persönlich, extrem intim, extrem kraftvoll. Und ich dachte mir, okay, so etwas schafft man vielleicht einmal, aber schaffe ich das noch ein zweites Mal? Kann man das überhaupt schaffen? Hat ein Autor sozusagen nicht ein großes Buch und das war's dann? Naja, ob ich mich getäuscht habe, entscheiden die Leser und Leserinnen, aber bisher sieht's ganz gut aus.
Und dann hast du tatsächlich, und das muss man auch mal festhalten, ein Buch, was du begonnen hast, erstmal weggeschoben und nochmal ein ganz anderes angefangen.
Ich möchte jetzt nicht das wiederholen, was meine Lektorin sagte, als ich sie anrief und ungefähr zwei Tage vor Abgabe. Das neue Buch war schon gecovert, es war schon in der Vorschau. Der Marketing-Etat stand schon fest, die Buchhändler haben schon Vorbestellungen rausgelassen. Und dann kommt Frau George und sagt, tut mir leid, das Buch ist nicht gut genug, das bekommen Sie nicht. Sie hat wirklich, meine Lektorin ist ein sehr ausgeglichener Mensch, sehr ausgeglichen, sehr ruhig, geradezu kühl. Geradezu analytisch kühl und ich glaube, ihr Kommentar war, ach du Scheiße, nein! Und das war ungefähr so und das, und das erstmal zu ertragen und ich wusste es auch, dass das passieren wird und ich habe mich geschämt wie Sau, aber mal ehrlich, lieber ein gutes Buch als ein schlechtes Buch. Und ich wollte kein schlechtes Buch veröffentlichen.
Also ich kann mir jetzt vorstellen, du erzählst das immer sehr gut aus der Salon, aber dass das natürlich schon irgendwie fast eine Krise ist.
Ich habe geweint, ich habe 8 Monate lang mich quasi, natürlich. Wer war da nicht? Also ich habe es gemacht. Und natürlich kann ich das erzählen. Ich habe übrigens vor ein paar Jahren habe ich aufgehört zu lügen. Man führt definitiv die interessanteren Gespräche.
Ja, man muss sich nicht so viel merken, heißt es ja auch immer. Ne?
Stimmt. Wem hat man erzählt und so weiter. Und ich bleibe dann einfach bei dem, wie es ist. Also frag mich alles, aber Vorsicht. Du riskierst die Wahrheit.
Und dann hast du ja, okay, jetzt...
Nein, dann habe ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Also Bram Stoker hat auch mal eine Lebensmittelvergiftung, weil er vergifteten oder ein bisschen bitzelig-britzeligen Garnelensalat gegessen hat. Und davon bekam er eine Lebensmittelvergiftung und delirierte und hat sich seinen Bram Stoker ausgedacht. Das ist eine wahre Geschichte, glaube ich. Jedenfalls sagte er das. Vielleicht hat er ja gelogen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und als ich wieder quasi aus... Sie war sehr, sehr gefährlich. Und ich hatte...
Du hast wirklich denselben Salat wie Bram Stoker gegessen.
Wenn es derselbe wäre, wäre das ein Wunder.
Okay,
ja. Weil der wäre schon dann ziemlich lange, ziemlich drüber gewesen. Ja,
Okay. Das war der Gag.
Ach, das war der Gag.
Ja,
hat aber keiner mitgekriegt.
Ja, gut. Nein, haben wir verhauen.
Guten Morgen. Verhauen. Waren Sie gerade Abend auch aus? Also ich war erst um 3 Uhr wieder zu Hause. Also vielleicht bin ich auch noch ein bisschen... Es ist halt die Messe, der 5. Tag. Was wollte ich erzählen?
Kommen wir zurück. Wir wollten jetzt hören, wie... Also dann...
In der Nähe macht auch wahnsinnig nervös.
Die Lebensmittel vergibt. Es war die Lebensmittel. Man bietet uns noch ein Comedy-Format an, wenn wir hier so weitermachen, ehrlich.
Ja.
Und aber jetzt mal eigentlich reden wir ja über ein Buch, was...
Also glaubst du wirklich, dass Autoren sich rational für ein Buch entscheiden? Für so ein Buch? Ich meine, du hast es gelesen. Ich weiß, er ist nicht so seins. Aber im Prinzip hast du gemerkt, es ist wahnsinnig persönlich, es ist wahnsinnig intensiv. Ja. Glaubst du, dass man sich rational dafür entscheiden kann? Habe ich mich natürlich nicht. Aber ich konnte dieses Buch nur so schreiben.
Wobei es mir... Also von der Frage natürlich auch, viele Autoren sagen, okay, das ist mein Buch und das ist mein Privatleben. Du hast ja jetzt, erzähl noch ein bisschen weiter, tatsächlich aufgrund dieser Erfahrung, die dich jetzt auch noch an andere Ränder gebracht hat, tatsächlich gesagt, eine persönliche Erfahrung, meine persönliche Geschichte wird dann zu einem Buch. Du ziehst unbedingt eine Grenze zwischen dem privaten, den persönlichen Emotionen und Gefühlen und dem Buch?
Doch, auch das ist sozusagen eine Illusion, dass Autoren ihre eigene Biografie verarbeiten. Ich halte davon nichts. Also wen interessiert meine tatsächliche Biografie, mein Leiden? Das sollte kein Autor machen. Also Bücher schreiben sollte keine Selbsttherapie sein. Das ist ein Handwerk, das ist eine Leistung. Ich schreibe natürlich auch Bücher, die Lesern zugänglich sein sollen und nicht mich befriedigen. Dennoch halte ich sehr viel davon, wenn Bücher von der Persönlichkeit eines Autoren oder einer Autorin gefärbt sind. Deswegen, dieses Buch ist so, weil ich bin und weil ich all das erlebt habe. Und wir sollten vielleicht überhaupt mal erwähnen, worum es da überhaupt geht, weil wir reden so gerade auf so einer Metaebene rum.
Wobei es mich vielleicht interessieren würde, gibt es schon welche, die es gelesen haben hier? Da 1, 2, 3. Wer hat das Lavendelzimmer gelesen? Ja. Also, jetzt ist das Potenzial da. Ist ein Büchertisch da überhaupt?
Vermutlich nicht. Aber es gibt bei Drömer Knauer, wird heute verkauft, und 16,99 € für ein Hardcover finde ich ziemlich wenig. Autorin schreibt was rein.
Ja.
Denken Sie schon an...
Gut. Also jetzt machen wir tatsächlich auch mal, ich habe das mit Peter Stamm gemacht, die habe ich es gar nicht angekündigt, aber mit dir kann ich es machen.
Schluck.
Weil das immer so, nein,
ich muss das Buch tanzen.
Tatsächlich, nein, erzähl uns mal, worum es in einem Buch geht. Ich sag's deswegen, weil das ja immer so die Frage ist von den Journalisten, die das Buch nicht gelesen haben. Frau George, erzählen Sie mal, worum geht es in Ihrem Buch?
Um alles. Mit dir kann ich es ja machen. Ja. Dieses Buch zu pitchen ist tatsächlich in der Tat schwierig. Sie, wenn Sie Autoren sind, oh ja, darf ich noch mal den Test machen? Wer ist von Ihnen alles Autor oder Autorin? Wer schreibt? Um einmal kurz einen Überblick zu bekommen. Okay, wer ist Leser? Nur Leser? Leser, nicht Schreiber? Okay, alles klar. Okay.
Mehr Leser als Autorin.
Aber vielleicht auch als Leser und Leserin kennen Sie das. Eine Freundin sagt, oh, das ist ja interessant, interessantes Cover, schöne Möwe, einbeinig. Worum geht's denn da in dem Buch? Und vielleicht kennen Sie das dann auch, wenn Sie das Buch gelesen haben, dass Sie gar nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Sie fangen vielleicht an mit, das hat auf mich so und so gewirkt, oder Sie fangen an mit einer Handlung. Und bei diesem Buch fällt es mir unglaublich schwer zu erklären, worum es geht. Ja, es geht um alles. Es geht um einen Mann, der ausgerechnet dann von einem Wagen überfahren wird, als er genau weiß, wie er sein Leben leben soll, was er falsch gemacht hat und was er ändern muss. Und genau in diesem Moment, als er sozusagen auf dem Weg ist in sein tatsächliches eigenes Leben, rums wird er überfahren, fällt ins Koma. Es ist schon ziemlich gewagt, einen Roman damit anzufangen, dass man die Hauptfigur ins Koma legt.
Nachdem er auch noch einem Mädchen das Leben gerettet hat.
Das ist schön, dass du
es
erwähnt hast. Ja, stimmt.
Das kann ich noch erwähnen, was steht auf den ersten Seiten. Das erwähne ich natürlich nicht, klar.
Aber du hast vor 2 Tagen fehlten dir noch 2 Seiten, aber du hast ihn inzwischen gelesen. Und ist es schlüssig? Es muss so sein, nicht wahr?
Ich muss tatsächlich aufpassen. Man sollte nicht zu viel verraten, aber es ist natürlich schlüssig. Es geht um tatsächlich einen Mann, der im Koma liegt. Wie viel sage ich? Große Teile des Romans als eine Hauptfigur, was ich so gesehen ja schon mal sehr gewagt finde. Diesen Mann, wie sagst du, an diesem Punkt, wo er auch gerade eine gute Tat begangen hat, ihn umfahren zu lassen und er fällt ins Koma. Das ist die eine Figur.
Die anderen beiden Figuren, das ist eine Verlegerin, die Fantastik verlegt. Und sie legt auch sehr viel Wert darauf, dass Fantastik etwas anderes ist als Fantasy. Sie war mal die ehemalige Geliebte dieses Mannes, wurde von ihm zurückgewiesen und hat nun folgende Aufgabe zu erfüllen. Sie muss entscheiden über Leben und Tod dieses Mannes, der jetzt nun an diese Maschinen angekettet ist. Und würden Sie das machen? Würden Sie für jemanden, der Sie verlassen hat, die Verantwortung übernehmen, eine Patientenverfügung tatsächlich in dem Sinne ausleben, wie das derjenige gewünscht hat? Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Auf der anderen Seite, es gibt 40.000 Menschen in Deutschland, die im Koma leben. Michael Schumacher ist einer davon. Und meines Erachtens, was ich inzwischen über Neurologie und Koma weiß, er wird auch nicht zurückkommen. Angehörige pflegen komatöse Menschen und haben eigentlich kein eigenes Leben mehr. Und ich habe mich gefragt, wäre ich dazu fähig? Wäre das vielleicht eine falsche Entscheidung, die mich trotzdem glücklich macht? Und auch Eddie, so heißt sie, von Edwina, lebt erst in diese Antworten hinein. Und sie ist hart und weich zugleich. Sie ist mir nah und doch sehr fern. Aber am meisten die Leser und Leserinnen, die das schon gelesen haben, sind eigentlich verliebt in die dritte Hauptfigur. Das ist ein Mann. Er ist 14 Jahre alt, er ist Synästhetiker, er ist hochbegabt.
Erkläre Synästhetiker.
Oh, Synästhetiker. Gibt es Menschen im Raum, für die Zahlen Farben haben? Ich meine, alles klar. Für mich ist die 4 gelb. 4? Rot?
Die Dame dort hinten nickt auch. Ja.
Wer 4 gelb? Gelb. Okay, einmal rot, dreimal gelb. Die 5 ist für mich blau. 5, blau. Grün? Das ist für mich die 8. Rot? Sie? 5? Blau. Wir beide. So. Synästhetiker nehmen die Welt noch mit mehreren Sinnen wahr. Man kann das vergleichen mit Kindern, die sozusagen gerade auf die Welt kommen und alle Sinne sind noch ganz offen und ganz wund. Und manchmal nehmen wir Synästhetiker die Welt mit noch zusätzlichen Sinnesempfindungen wahr. Zum Beispiel, ich bin Synästhetikerin und nehme sehr stark Gefühle wahr von Menschen oder in Räumen.
Welche Farbe habe ich gerade?
Ich vergleiche Menschen nicht mit Farben, sondern eher mit Landschaften.
Oh, dann frage ich nicht weiter.
Das sage ich dir
nachher.
In deinem Stand. Also wenn der Vorhang nachher zu ist, dann erzähle ich ihm, was er für eine Landschaft ist.
Gut.
Ja, und dieser Junge nimmt also seinen Vater, der im Koma liegt, noch wahr. Aber was ich in diesem Buch gemacht habe, ich gehe immer über Grenzen und gleichzeitig behaupte nie etwas, dass es so ist. Ich gehe über neurologische Grenzen, über religiöse Grenzen, über esoterische Grenzen und ich sage nie, das ist alles, was ich sozusagen erzähle, ist rational erklärbar. Und darauf weise ich deshalb so sehr hin, weil ich teilweise dort in einen magischen Realismus komme. Magischer Realismus, Dinge, die wir nicht so richtig erklären können, obwohl ich zum Beispiel ein durchaus analytisch und rationaler Mensch bin. Aber es gibt Dinge, die kann ich nicht erklären und die empfinde ich als magisch. Ich telefoniere, keine Ahnung, 20 Jahre nicht mit einem Freund, denke an ihn, er ruft an. Warum eigentlich? Diese kleinen halbmagischen Momente oder diese Zufälle, die plötzlich lebensentscheidend werden. Nur der Zufall, ob man versehentlich ein Stockwerk höher fährt in einem Haus, aussteigt und jemanden trifft, der einem plötzlich die Welt bedeutet. Und das sind so diese kleinen Dinge, die uns allen zustoßen. Wir denken ja, unser Leben geht so linear nach vorne. Aber im Prinzip, wenn Sie sich hier gleich wegbewegen nach dieser irgendwie Viertelstunde, die wir noch haben, Sie werden eine Entscheidung treffen, wohin Sie gehen, ob Sie links rumgehen, rechts rumgehen, diesen Gang runter oder den anderen Gang runter. Und ohne es jetzt allzu sehr zu dramatisieren, aber Ihre Entscheidung kann Ihr Leben verändern. Es kann dazu führen, dass Sie früher sterben, es kann dazu führen, dass Sie jemand ganz anderen treffen und sich neu verlieben. Also es gibt etwas Halbmagisches am Leben, was ich versuche zu ergründen, aber mit der ganzen Rationalität meines Verstandes. Ja, deswegen ist es geht um alles in dem Buch.
Deswegen würde ich in dem Punkt mal vielleicht so ein bisschen so Lektorenposition oder so einnehmen, was mich auch sehr erstaunt hat, weil du hast es ja gesagt, nicht das Buch ist, was ich normalerweise lese, wo ich natürlich auch gewisse Vorurteile durchaus habe. Und mich hat erstaunt, dass du zum einen, wie gesagt, die Hauptperson am Anfang schon mal ins Koma fallen lässt und jetzt auch mit sehr viel Rückblenden arbeitest und mit diesen Dingen, da würde man doch vielleicht als Lektor erstmal sagen, also Frau Gerke, Sie müssen ein bisschen Handlung, die jetzt passiert und immer mit Rückblicken und dann noch vermengt mit dieser anderen Dimension, wo du ja tatsächlich auch den Versuch unternimmst, ein bisschen diese Situation der im Koma liegenden Menschen, das ist ja nur der eine in diesem Roman, versuchst so darzustellen, also das
ist ein wahnsinniges
so
Konstrukt.
Nicht, ne?
Ja,
das klingt nach einem Konstrukt, ja.
Ja, bei mir geht's ganz gut, weil ich mache das ja schon 25 Jahre und ich kann solche Konstrukte bauen, brauchte ich auch lange für und es funktioniert meines Erachtens ganz gut. Ich führe meine Hauptfigur Henry immer wieder an Momente, wo er sozusagen den Gang links runtergegangen ist anstatt rechts und zeige auf, was passiert wäre, wenn er sich anders entschieden hätte. Nun kann man das jetzt aber einfach nicht machen, indem man sagt, oh, das ist ein Fantastikroman mit Parallelrealitäten, also habe ich das gemischt mit Halluzinationen, mit Einblicken der anderen, mit Träumen und es ist ein ziemlich gut gebautes Buch, weil ist dir aufgefallen, wie genau ich die Andeutungen gestreut habe? Ich habe mir das nochmal genau angeschaut. Es geht alles auf. Und meine Lektorin, die ist so ehrlich, darauf kann ich mich so verlassen, sie ist eine von denen, sie sagt, ganz toll geschrieben, wunderbar, aber so geht's nicht. Also, wir arbeiten auf die Art und Weise schon seit Jahren zusammen und wenn sie sagt, es ist gut gebaut, dann glaube ich ihr das.
Auf der anderen Seite traust du sozusagen dann den Leserinnen auch einiges zu, weil man wird sagen, oh, da sind ein paar Dinge, das kann man eigentlich nicht machen, ohne dass wir ins Detail gehen, kann man so nicht machen.
Schlimm.
Aber im Grunde genommen würdest du aber sagen, genau es zu machen, macht das Buch wahrscheinlich interessant.
Also, ich habe vorhin gesagt, ich schreibe Bücher nicht für mich, das sollte kein Autor machen, ich schreibe für den Leser. Das stimmt. Andererseits weigere ich mich, marktgleitfähig zu sein. Ich bin nicht daran interessiert, es Lesern so leicht wie möglich zu machen, denn ich kenne meine Leser nicht. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vor sich geht. Und auf der anderen Seite brauche ich jeden Leser, weil dieses Buch ist ja tot. Wenn Sie es erst lesen, wird es zum Leben erweckt. Das heißt, das Kunstwerk entsteht so oder so erst in dem Kopf des Lesers. Und naja, vielleicht ist in deinem Kopf ein völlig anderes Kunstwerk entstanden, als bei jenen, die es noch lesen werden. Und ohne Leser kann ein Buch ja überhaupt gar nicht leben. Aber es ist müßig, mir zu überlegen, wie ich einem Leser gefallen kann, weil jeder Leser ist anders. Und du wirst in einer Woche auch jemand anderer sein und vielleicht nochmal ganz andere Bücher lesen. Also ich habe grundsätzlich aufgehört, mir Gedanken zu machen, was Menschen gefallen könnte, weil auch dafür bin ich nicht zuständig. Der Leser entscheidet sowieso selbst. Ich kann nichts dafür oder dagegen tun. Gar nichts. Und als mir das klar geworden ist, habe ich eine innere Freiheit erlangt, die mir es erlaubt, Bücher mit einer ganz anderen Kraft zu schreiben, nicht mit so Bremsschaum. Und dieses, das macht man eigentlich nicht, das stimmt. Man macht nicht drei Perspektiven in Ich-Person und in Präsens und mit Rückblicken und noch mit halbmagischem Realismus und man legt bitte nicht die Hauptfigur ins Koma und. Das macht man eigentlich nicht. Aber das sind doch genau die Bücher, die wir lesen wollen, die neu sind und anders und kratzig und uns stören, oder nicht?
Also interessanterweise von dir so ein anderes Plädoyer, weil hier sind ja auch die Self-Publisher unterwegs, die ja eher sagen, Lesereinbindung, die Leser involvieren, fragen vielleicht, wie soll es weitergehen, wie sollen die Hauptpersonen heißen. Das
nee,
du
weißt
sogar
du, warum
nicht
ich das total ablehne?
Ja.
Ich möchte ja auch nicht, dass mein Zahnarzt mich fragt, wie er mir meine Krone machen soll. Es ist mein Job, das zu können. Ich kann vieles nicht. Ich kann unglaublich vieles nicht. Und dann wäre es absurd, wenn man mich fragen würde, zum Beispiel der Zahnarzt, hätten Sie die Krone lieber so oder so oder so oder vielleicht auch so? Oder soll ich vielleicht noch eine andere Hauptfigur auf Ihre Krone bauen? Ich kann das nicht entscheiden. Was ich entscheiden kann, ist, wie man eine Geschichte gut baut. Und es ist mein Job, das zu machen. Ich betone das deshalb so, nicht weil Menschen, die nicht schreiben, die müssen das nicht machen müssen. Ich bin es geübt, über Grenzen zu gehen. Und es ist auch meine Aufgabe, sie mitzunehmen. Es ist meine Aufgabe, sie zu überraschen. Es ist auch meine Aufgabe, Assoziationen so zu setzen, dass sie verstanden werden. Es ist meine Aufgabe, psychologisch durchwachsen und überzeugend zu sein. Der Leser hat einzig die Aufgabe, zu lesen und dieses Kunstwerk in sich zu gestalten und mir hinterher zu sagen, was ihm gefiel und was auch nicht. Aber er muss nicht mein Buch erarbeiten. Das muss er nicht. Möchte ich, glaube ich, auch nicht.
Nee, und du hast mir andererseits auch im Gespräch auch gestern schon gesagt, du willst jetzt aber auch das nicht kontrovers so diskutieren, wie ich so ein bisschen mit Zielgruppen und für wen ist es geeignet. Und da hast du mir gesagt, geht's Zielgruppen? Du schreibst nicht für Zielgruppen.
Nein, ich schreibe für Menschen. Verlage versuchen natürlich so viel wie möglich zu verkaufen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil sie einen ganzen Laden ernähren müssen und Leute finanzieren und uns Vorschüsse geben. Also diese Bücher sind wie nicht nur Bücher, Inhalt, Wert, Kultur, sondern tatsächlich auch Schweinehälften, Einkommen, Umsatz. Und natürlich versuchen sie so verzweifelt wie möglich Umsatz zu generieren und irgendwann dafür die Marktforschung erfunden. Marktforschung hat jedoch zwei Nachteile. Erstens, sie verhindert Kreativität, weil sie glaubt, dass Erfolg in Muster zu pressen ist. Leute, wir reden von Büchern. Bücher sind unberechenbar. Bücher verändern sich im Kontext, in der Persönlichkeit. Bücher verändern sich in der Rezeption dessen, der es liest. Also Sabine wird ein völlig anderes Buch gelesen haben, als das, was ich geschrieben habe. Du wirst ein völlig anderes Buch gelesen und verstanden haben, obwohl es ein und dasselbe ist. Wir können es nicht berechnen. Gruppen halte ich für den größten faulen Quacksalbzauber des 21. Jahrhunderts. Es ist völliger Quatsch. Wir sind Menschen und wir verändern uns ständig. Und ob man nun Bücher zielgruppenaffin macht oder andere Produkte, ich könnte mich immer totlachen. Das geht an mir zumindest immer schon vorbei und ich glaube an den meisten ja auch. Sie sind keine Zielgruppe. Sie sind ein unberechenbares, dynamisches, persönliches Wesen. Jawohl, nieder mit Zielgruppen.
Das setzt jetzt auch eine gute Zäsur, die ich ein bisschen machen möchte und noch tatsächlich noch ein Schwenk, was vielleicht die Leser so gar nicht wissen oder mitbekommen, dass du zumindest in meinen Augen mittlerweile die Autorin ist, die sich auch politisch sehr engagiert, vor allen Dingen für die Rechte der Autorin, fürs Urheberrecht und das jetzt nicht nur mit irgendwelchen Briefen, sondern auch sehr konkret vor Ort durch mehr oder weniger das, was man Lobbyarbeit nennt. Wie kam dieses? Weil auch das ist ungewöhnlich und würde man nicht erwarten. Normalerweise waren die, die damals gesagt haben, so ältere Herren, die und jetzt
mit einer dichter Joppe und erhobenen Zeigefinger,
genau.
Zu diesem steifen Zeigefinger.
Genau. Ja. Und jetzt macht es eine Autorin, die auch mal einen Scherz machen kann und die nicht so gesetzt ist.
Ja,
auch das ist wunderbar. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, es ist einfach an der Zeit, dass jemand auch da einfach ein bisschen die Stimme erhebt, weil die Autoren dann vielleicht doch jemanden brauchen, der sich ein bisschen stärker für sie einsetzt.
Das kam vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren sitze ich am Küchentisch, war ein tiefer Traum meinen verstorbenen Vater, der übrigens heute Geburtstag hat. Das habe ich gemerkt, dass ich vorhin ein Buch signiert habe. Es ist 20.03. und ich musste echt schlucken. Und dachte mir, Papa würde unfassbar sein auf mich. Unfassbar. Du merkst, ich fange dann immer noch an zu weinen. Dieser Trauer und gleichzeitig war ich eine Schmerzpatientin. Dieser Vorlauf muss sein, weil das ist genau die Antwort, die wahr ist. Ich war in Trauer. Ich hatte Schmerzen. Auf einer Skala von 1 bis 10 lief ich ungefähr 433 Tage auf Schmerzlevel 7 rum. Da wird man ein bisschen aggressiv. Und man wird gleichzeitig zu einem Menschen, der sich überhaupt gar nichts mehr sagen lässt von niemandem. Und ich las das Parteiprogramm der Grünen zum 33. Parteitag in Kiel und da las ich das netzpolitische Programm und da standen so putzige Sachen drin wie, das Urheberrecht sollte auf 5 Jahren zu Lebzeiten verkürzt werden und Autoren soll es dann gegen Gebühr möglich sein, dieses Urheberrecht zu verlängern. 5 Jahre und dann gegen Gebühr und danach soll es gemeinfrei sein, das, was ich erarbeitet habe. Und da waren noch so andere putzige Sachen, wie Autoren sollen sich von den Geschäftsmodellen lösen, von den Alt-Traduierten. Sie sollen sich nicht so aufregen, wenn ihre E-Books geklaut werden. Und außerdem, sie könnten doch irgendwie mehr Merchandising machen, dachte ich mir. Damals war ich eine No-Name-Autorin, was soll ich denn machen? T-Shirt bedrucken und das verkaufen? Tassen bedrucken? Also Sie sehen, ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Und ich habe damals meinen ersten Protestbrief geschrieben an die Grünen und den dann auch noch gleich an alle Autorenverbände verteilt. Und es war so, als ob ich damit Türen aufgetreten hätte, weil es nicht nur mir auffiel, dass da irgendwas Seltsames da draußen läuft in der Betrachtung des Werts der Arbeit von Autoren und Autorinnen. Und von dort aus ging es weiter. Ich habe mich fortgebildet in Sachen Piraterie. Ich bin eine inzwischen recht, ich bin eine Expertin alles, was zum Thema E-Book-Piraterie, Kulturpiraterie losgeht. Wenn Sie dazu was wissen wollen, lesen Sie bitte auf www.fairerbuchmarkt.de nach. Gleich auf der Startseite ist ein neuer Artikel verlinkt. Er heißt Trinkt aus, Piraten, die Fäden sind vorbei. Und nach habe ich mich immer mehr auf Podien engagiert, wenn Autoren gefragt wurden, wie sie sich finanzieren, wie sie leben, wozu sie ihre Urheberrechte brauchen, warum sie wirklich gerne gelesen werden, aber nicht so viel von Piraterie halten. Und inzwischen ist es so, nach 4 Jahren kann ich sagen, ich mache keine Lobbyarbeit, weil Lobbyisten bezahlt werden. Mich will keiner bezahlen und nicht bestechen. Aber die Initiative, die ich gegründet habe mit vielen Kollegen aus vielen Verbänden zusammen, Fairer Buchmarkt, wir kümmern uns um Honorare, wir schauen auf Verträge, wir fahren nach Brüssel, wir sprechen mit Günther Oettinger. Ich habe neulich Herrn Günther Oettinger getroffen und ja, er ist so klein, wie er im Fernsehen aussieht, irgendwie nur so groß. Und diese Zugänge zu haben, darauf bin ich einerseits stolz. Andererseits, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich schlecht geschlafen habe, weil ich irgendwie Angst hatte, oh Gott, ich muss jetzt ein Podium machen mit 150 Juristen und irgendwas zum Verwertungsgesellschaftengesetz sagen. Oder, oh je, jetzt hacken alle auf der VG Wort rum. Ich bin inzwischen VG Wort Verwaltungsratsmitglied und kontrolliere die VG Wort aus Autorensicht mit. Und wie kann ich denn da jetzt vermitteln? Was mache ich denn da? Wie erkläre ich das am besten? Also, ich engagiere mich sehr, ich engagiere mich über, weil es ist nicht nur für mich. Ich gestalte heute den Buchmarkt, damit Autoren auch noch in 20 und 30 Jahren veröffentlichen können, ohne von Mäzenen oder Sponsoren oder der Regierung abhängig zu sein. Und das ist mein Blick. Ich bin so ein Gemeinschaftstier, so ein Strategietier und eigentlich will ich lieb gehabt werden.
Wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch vier Minuten und ich möchte die eine Frage hat sich aus deiner Sicht, es ist immer auch ja die Diskussion, die Beziehung zu den Verlagen, da hast du ja auch, kann man ja auch nachlesen, wunderbar, auch im Nachlesen wunderbare Reden dazu gehalten, aber hat sich da was verändert? Weil man hatte ja ein bisschen vor einiger Zeit immer noch so einen Eindruck, Verlag und Autor, das ist so eine Einheit, die müssen ja auch zusammen, aber der Autor ist letztendlich wahnsinnig abhängig von dem Verlag, der bis hin zur Abrechnung und alles, er muss sich auf den Verlag verlassen. Jetzt gibt es gerade in der VG Wort ja diese Diskussion, dürfen die Verlage noch an den Einnahmen, die VG Wort macht und die dann ausgeschüttet werden, dürfen die beteiligt werden, ja oder nein? Es gibt andere Autoren, die sagen, nein, weil das ist eine Urheberinstitution und Verlage sind keine Urheber. Hat sich da was verändert und wie siehst du diese Symbiose, die doch da ist zwischen Autorin und Verlag?
Das Schöne ist ja, wenn man ein Mikro hat, kann man ganz in Ruhe differenziert sein und muss nicht in Headlines quatschen. Also, du hast Recht und Unrecht zugleich. Natürlich, Verlage und Autoren sind eine Symbiose und das ist auch nicht zu unterschätzen, die Leistung eines guten Verlages, eines guten. Wenn man den Zahlen glauben will von VS, Verband der Schriftsteller in der Schweiz und Verband der Schriftsteller in Österreich, die eine Umfrage gemacht haben, sieht es folgendermaßen aus. 30% aller Autoren sind glücklich mit ihrem Verlag, weil sie gut zusammenarbeiten, es gibt Vorschüsse, sie fühlen sich vertrauensvoll aufgehoben, sie haben das Gefühl, das ist mein Verlag, das ist meine Ehe. Ich bin mit meinem Verlag auch schon seit 1997 verheiratet, aber auch diese Ehe hatte Schwächen. 30% weiterer Kollegen sind nicht so, sie lieben, ich sag mal, ihren Verlagsehepartner nicht unbedingt, aber sie sind nicht unzufrieden. Wenn es nicht läuft, würden sie ohne zu zögern wechseln oder sich auch selbst publizieren. Aber, und jetzt das Dramatische, sehr viele Kollegen, nämlich weitere 30%, sind unzufrieden und der Rest, 30, 30 und 30 sind 90, 10% leben sogar in einer Konfliktsituation mit ihrem aktuellen Verlag. Also, 10% streiten sich gerade mit ihrem Verlag und 30% sind unzufrieden. Die anderen sind relativ zufrieden. Was heißt das für uns? Dass wir in diesem Binnenverhältnis auch immer wieder ringen müssen um Positionen. Ja, aber gleichzeitig müssen wir in einer Symbiose auch nach außen auftreten, gerade wenn es um die Fragen geht, wie werden unsere Bücher eigentlich von großen Unternehmen genutzt? Von Google, von Amazon und so weiter und so fort. Es gibt Momente, wo Verlage und Autoren dringend zusammenhalten sollten und es gibt Momente, wo sie dringend miteinander reden sollen. Da möchte ich den Verlagen schon zurufen, behandelt eure Autoren ordentlich. Wirklich, wirklich, behandelt sie ordentlich. Rechnet ordentlich ab. Antwortet auf ihre verdammten E-Mails, macht nicht so schöne, scheußliche Cover, seid nett zu ihnen. Und auf der anderen Seite, liebe Autoren, Verlage können eure guten Partner sein, aber sie können nicht für alle gleichermaßen Marketing machen. Sie können nicht allen 10.000 Euro Vorschuss zahlen. Es ist tatsächlich eine Geschäftspartnerschaft, die balanciert werden muss. Und was die VG Wort angeht, die VG Wort holt Vergütungsausgleich ein für Privatkopien, die von zum Beispiel Büchern oder von Hörspielen oder von Filmen oder von Synchronstücken oder von Comics oder von wissenschaftlichen Sachen gemacht werden. Kopien können von diesem Buch hier erst hergestellt werden, weil es dieses Buch gibt. Das heißt, dort wird auch eine Leistung mitvergütet von der VG Wort, die der Verlag erbracht hat, und sei es nur, es zu drucken und es zu vertreiben. Und selbstverständlich ist das eine Leistung, die anteilig mit einem geringen Quorum ausgeglichen werden sollte. Und ich halte überhaupt nichts davon, von der Forderung, dass angeblich nur Autoren Vorgewortantien kommen, weil es nämlich dann so ist, dass die Vorgeworte in der jetzigen Form aufgelöst werden würde. Autoren müssten eine neue gründen. Es würde mehrere Jahre dauern, bis das wieder läuft. Sämtliche Verträge mit Industrie, mit Bibliotheken müssten gelöst und neu verhandelt werden. Und die Krux wäre, die Verlage würden trotzdem noch was bekommen. Die könnten auf ihr Leistungsschutzrecht pochen und würden immer noch ein Stück vom Kuchen bekommen. Wie ich finde, zu Recht. Nur, wir könnten sie nicht mehr kontrollieren. Ich sitze im Aufsichtsratsgremium der VG Wort. Ich sage den Verlagen, nein, ihr kriegt nicht 50% jetzt von der Bibliothekszentime, sondern 40. Och, sagen wir mal 30, das reicht irgendwie auch. Und dann ringeln wir und dann rangen wir und ich bin sehr anstrengend und rede viel. Und irgendwann geben sie auf. Nein, das natürlich nicht. Also wir Autoren, wir sind dort in einer ständigen Verhandlung und aber auch bitte in Fairness. Und auch bitte in Fairness, darauf möchte ich wirklich pochen. Wir dürfen Verlage nicht unfair behandeln, nur weil es selbstverständlich schwarze Schafe gibt und schlechte Erfahrungen. Natürlich, aber auch Autoren nicht immer so die kuscheligen kleinen Lieblinge. Aber wir leben tatsächlich in einem gemeinsamen Markt und fairer Buchmarkt heißt, auch zu sehen, was Verlage leisten und was sie verdienen. Und noch abschließend, liebe Verlage, wir Autoren wissen, dass ihr uns braucht. Eigentlich, wie mein Verleger mal sagte, dürfen das Autoren niemals wissen, aber es ist so, der Autor hat immer recht.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Nina George. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Das war jetzt wieder sehr konkret, aber begeben Sie sich auch in die Traumwelt des Traumbuches. Ihnen noch eine schöne Messe und nochmal danke, Nina.
Ach, ich danke dir. Immer schön, dich zu sehen.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.